Наполеон, шода на Россию воевать.
Krieg und Frieden, ein Audiobeitrag von Andrea Schild und Berno Zbrunn. 1862 ist Leo Tolstoi 34 Jahre alt. Der russische Sieg über das einfallende Heer Napoleons jährt sich zum 50. Mal. In den folgenden Jahren entsteht Krieg und Frieden. Entlang den Suchwanderungen und Verflechtungen von vier adligen Familienclans kontrastierender Natur erläutert Tolstoi den Umbruch der Epoche zwischen 1805 und 1820. Gesellschaftliche und familiäre Ereignisse wechseln sich ab mit Aktionen auf Staatsebene und geschichtsphilosophischen Essays. Der Autor bestreitet darin in erster Linie, dass eine sogenannte große historische Persönlichkeit die Geschichte aus eigenem Gutdünken leiten kann. Das chaotische Aufeinandertreffen von vielen Bedingungen und Zufällen sind Treiber der Geschichte und entmachten den einzelnen Menschen. Alle wesentlichen und zeitlosen Fragen des Lebens werden im Werk aufgeworfen. Was ziehe ich zur Party an? Mit welchen Leuten muss ich mich umgeben, um Karriere zu machen? Kann man in eine Ehe einfach hineingeraten? Warum erzähle ich heroisch vom Krieg, obschon ich das Gegenteil empfunden habe? Wie kommt es, dass ganze Völker einander ermorden, Zitat, gegen die menschliche Vernunft und wider alle menschliche Natur? Wie soll ich meinen Nächsten lieben und gleichzeitig meinen Feind hassen? Wie ist das Verhältnis zwischen persönlicher Freiheit und Vorherbestimmung? Reicht es, sich auf die Familie zu besinnen und Gutes zu tun? Neben der philosophischen Größe des Werks bezaubern viele kleine Nebenbeisätze, in denen der Autor die Menschen in ihrem einfachen Sein ertappt. Es sind unaufdringliche philanthropische Äußerungen, die das große Ganze des Kriegsgeschehens übertönen. Zahlreiche Nebenfiguren, denen der Autor poetische Gerechtigkeit widerfahren lässt. Man sitzt also als Leserin mit an Soiree-Tischen in prächtigen Stadthäusern und Landgütern, plaudert und tratscht in den gängigen französischen Floskeln, vergnügt sich mit Kartenspiel, raucht und schnupft, duelliert sich und jagt Wölfe. Man besucht die Oper und tanzt Walzer mit herausgeputzten Heiratskandidatinnen und schönen, aber fiesen Fürsten. Gesellschaft, in der man sich befindet, fällt das Gespräch und der Tanz gekünstelt oder natürlich aus. Comme il faut oder frei aus dem Herzen. Damit wären wir schon bei einer schönen Antithese der Handlung. Sagen wir St. Petersburg versus Moskau, Konventionen und Kalkül versus Intuition und Authentizität, Gastfreundschaft und Selbstaufopferung. Sie merken, wir sind schon fast bei der russischen Seele. Verkörpert wird diese Eigenschaft durch die zwar adlige, aber dem russischen Volk entsprechend gezeichnete Familie Rostow und mit ihr Natascha. Wenn man vom russischen Ideal spricht, ist vor allem der Bezug zur Natur und zum Natürlichen gemeint. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass Tolstoi als junger Student ein Amulett mit dem Antlitz Rousseaus um den Hals trug. Auch in diese Kategorie des russischen Ideals gehört Pierre Besuchow, gutgläubiger, wegen offenem Herzen beeinflussbarer, großzügiger, durch die Geschichte stolpernder Held. Bildung und Sozialisation genoss er in Paris und in der Schweiz. Der den weltlichen Genüssen angetane Träumer fühlt sich so wohl in Moskau wie in einem alten Morgenrock. Es ist zwar etwas schmuddelig, aber gemütlich und verlässlich. In St. Petersburg hingegen muss er als Vertreter des reichen Adels lästigen Verpflichtungen nachkommen, das heißt die Konventionen seines Standes erfüllen. Zwei Pole spiegeln sich auch im Kriegsgeschehen, welches das behäbige Leben der europäisierten Elite erschüttert. Hier sind die Kriegstheoretiker, die es schon immer wussten, die Menschenleben opfern würden, um eine Auszeichnung zu ergattern. Hier sind auch viele Generäle, die aus Eitelkeit drastische Fehler in der Schlacht begehen. Hier sind die VIPs des Kriegs, die mit musikalischer Begleitung blank geputzt durch den Krieg kommen.
Die Garde hat den ganzen Feldzug wie einen Spaziergang gemacht und mit ihrer Sauberkeit und Disziplin geprahlt. Die Tagesmärsche waren klein gewesen, die Turnister wurden auf Pferdefuhrwerken transportiert, den Offizieren bereitete die österreichische Führung auf allen Tagesmärschen ausgezeichnete Diners.
Один не испугался, вот Кутузов, всем нам командир.
Как один, лишь один не устрашился, князь Кутузов, вот он наш герой. Как один, лишь один не устрашился, князь Кутузов, вот он наш герой.
Dort haben wir Infanteriesoldaten mit schlechtem Schuhwerk, die von den Pferden der Husaren mit den polierten Stiefeln bespritzt werden. Solcher Art Gegensätze sind, wohlbemerkt, nie scharf getrennt oder konsequent. Denn Kanonenkugeln kriegen alle ab. Sowohl in Zeiten des Krieges wie in Zeiten des Friedens menschelt es auf allen Seiten, unabhängig von Stand und Nation. Eine weitere Antithese spiegelt sich in der Darstellung von Napoleon und Kutuzov. Der bereits im 19. Jahrhundert als Gigant der Geschichte, als genialer Feldherr rezipierte Napoleon Bonaparte wird durch Tolstois Darstellung vom Sockel der Geschichte gerissen. Und zwar nicht durch eine Heroisierung des Gegenparts, im Gegenteil. Der Erzähler zeigt Napoleon vor der Schlacht von Borodino bei der Morgentoilette in seinem palastähnlichen Zelt auf dem Feld. Der Imperator lässt sich von seinem Diener die Rückenhaare bürsten. Derweil bringt man ihm ein Porträt seines kleinen Sohnes, der ihm von der österreichischen Kaiserstochter geschenkt wurde. Napoleon nennt ihn höchst provokativ König von Rom. Auf dem Porträt spielt der Säugling mit dem Globus und durchsticht ihn. Dieser Napoleon meint, er könne alles beeinflussen. Er benutzt die Weltbühne für sein Ego und findet sich auch noch besonders wohltätig dabei. Der Krieg ist für ihn ein Spiel, der Anblick der Toten eine willkommene Abhärtung der Emotionen. Beim Anblick des verwundeten Fürsten Andrei bemerkt er: «Voilà, une belle mort!» Die reine Ästhetik ersetzt moralisches Empfinden. Auf russischer Seite haben wir einen alten, dicken, gutmütigen, nah am Wasser gebauten Oberkommandierenden, der sich kaum auf dem Ross hält, der, wenn er sich zur Ikone beugt, um sie zu küssen, nicht mehr ohne fremde Hilfe hochkommt. Kutuzov. Was macht dieser Kutuzov, als die Generäle und Kriegsminister am Abend vor der Schlacht über der offenen Karte linke und rechte Flanken planen? Er schläft. Seine Devise? Zeit und Geduld. Schlachten vermeiden, die Zeit spielen lassen, dem Feind auf seinem Rückzug eine goldene Brücke bauen. Dieser Kutuzov weiß um seine Beschränkung. Er kann nur die Truppenmoral heben und das ist das Entscheidende. Denn die Schlacht von Borodino wurde nicht verloren, weil Napoleon einen Schnupfen hatte, nicht Väterchen Frost oder der in Tolstois Augen unvermeidliche Brand Moskaus führten zum russischen Sieg. Wenn die Bewohner einer großen Stadt ihre Feuerherde nicht hüten, weil sie aus der Stadt geflüchtet sind, kommt es unweigerlich zu Bränden, so einfach ist das. Und schon gar nicht die sogenannten genialen Kriegspläne des russischen Kommandos waren für den Sieg ausschlaggebend. Krieg ist chaotisch, sondern nur alle Gründe zusammen. Die Geschichte macht sich sozusagen selbst. Bloß die Kampfmoral der Angegriffenen, ihr Todesmut und vor allem die als eigentümlich russisch beschriebene Opferbereitschaft waren entscheidend. Die Bereitschaft, das Ich für das Kollektiv aufzugeben, gehört zum Ideal dieser, jawohl, wir sind wieder bei der russischen Seele. Doch, Moment.
Die Zeit der halben Eroberung Russlands stellte sich uns, die wir nicht in jener Zeit gelebt haben, unwillkürlich so dar, als seien alle Russen, ob groß oder klein, nur damit beschäftigt gewesen, sich aufzuopfern, das Vaterland zu retten oder über seinen Untergang zu weinen. Die Erzählungen, Beschreibungen jener Zeit sprechen ausnahmslos alle nur vom Opfermut, der Vaterlandsliebe, der Verzweiflung, dem Kummer und dem Heroismus der Russen. Dabei waren in Wirklichkeit persönliche Augenblicksinteressen damals so viel wichtiger als die allgemeinen, dass ihretwegen das allgemein Interessante nie empfunden, ja nicht einmal bemerkt wurde. Und gerade diese Menschen waren damals am nützlichsten in ihrem Handeln. Denn Opfermut und Heroismus war nicht selten Heuchelei und Unsinn.
Trotzdem zurück zum Volk, zweiter Versuch. Unser Held Bisuchow, der seine Leibeigenen befreien will und praktisch eben doch nicht dazu fähig ist, der sinnsuchende Pierre, der das Volk idealisiert, trifft in der Gefangenschaft auf den Prototypen dieses russischen Volks, Platon Karatejew. Dieser haucht ihm moralisch wieder Leben ein, nachdem Pierre sein ganzes Fundament beim Zusehen der Hinrichtungen von sogenannten Brandstiftern verloren hat. Platon ist
die Verkörperung alles russischen, gütigen, runden.
Die Verkörperung des Einfachen, des Aufrichtigen.
Das Wesentliche an seiner Rede war ihre Unmittelbarkeit und Treffsicherheit. Offensichtlich dachte er nie darüber nach, was er gesagt hatte oder sagen würde. Deshalb lag auch in der Schnelligkeit und Sicherheit seiner Intonation eine besondere, unwiderstehliche Überzeugungskraft.
Seine Rede kommt nah an Tolstois Sprachideal und ist gespickt mit russischen Volksweisheiten.
Der Mensch denkt, Gott lenkt. Wie ein Stein lass mich schlafen, wie ein frisches Brot aufwachen. Soldat im Urlaub, Hemd aus der Hose.
Dieser kleine, tiefige Mann, der alles irgendwie kann, dessen Hände so gefaltet sind, als würden sie etwas umarmen, er liebt jene, die im Moment vor ihm sind. Er plappert ohne Kalkül, denn er ist ohne Kalkül. In ihm findet Pierre die Antwort auf seine Krise. Er wirft das geistige Fernrohr der Sinnsuche weg und findet das Glück in den nahen Dingen, im Hier und Jetzt.
Je näher er hinschaute, desto ruhiger und glücklicher wurde er.
Mit dem Motiv der Sinnsuche sind wir beim Fürsten André angelangt, dem intellektuellen und moderneren, oder wenn Sie so wollen, westlichen Pendant zu Pierre Bisuchow. Er befreit als erster im Land seine leibeigenen Bauern. Zudem berät er unter dem Reformer Speransky die Regierung. Fürst André Balkonski drückt in vielerlei Hinsicht Tolstois Ansichten aus, ganz entschieden auch dessen religiöse Zweifel. Er möchte gern an Gott glauben und damit an die Unsterblichkeit der Seele. Doch Vernunft und Skepsis verwehren ihm den Zugang. Oder mit anderen Worten, er ist zu gescheit, um religiös zu sein, aber zu sehnsüchtig, um es nicht zu sein. Seine fromme Schwester Maria schenkt ihm ein Amulett mit einem Kreuz, das er verächtlich lächelnd entgegennimmt. In einem metaphysischen Erweckungsmoment, er liegt verwundet im Gras bei der Schlacht in Austerlitz, erblickt er den hohen, gerechten, unendlichen und gütigen Himmel. Ob es ein Trugbild ist? Sonta desna ishaa
прощал лесом. Там солнце зазеленело, и береза, и ольха покрылись молодой листвой.
Doch erst bei der zweiten Verwundung in Borodino macht er die Wandlung zu Gott, was bei Tolstoi mit Liebe gleichzusetzen ist, wahrhaftig durch. Im Moment, als eine rauchende Granate sich neben ihm am Boden dreht, riecht er das Wermutkraut im Feld um ihn herum. Er realisiert, dass er an etwas hängt, das er noch nicht verstanden hat. Die Granate explodiert und zertrümmert Balkonski die Hüfte. Beim Anblick seines Feindes Anatol Kuragin, der neben ihm im Lazarett liegt und gerade ein Bein amputiert kriegt, spürt er eine Verbindung zu sich selbst. Er fühlt den Sinn des Lebens.
Mitleiden. Die Liebe zu den Brüdern, den Liebenden, die Liebe zu denen, die uns hassen, die Liebe zu den Feinden. Ja, die Liebe, die Gott auf Erden verkündet hat und die mich Prinzessin Maria lehrte und ich nicht verstand. Das ist es, weshalb es mir leid tat, um das Leben. Das ist es, was mir noch geblieben wäre, hätte ich weiterleben können.
Er denkt an seine Kindheit, als er sich allein durch das Bewusstsein zu leben glücklich gefühlt hatte. Warum ist diese zentrale Stelle aus der Bergpredigt eigentlich nicht mit der orthodoxen Kirche zu vereinbaren? Wir befinden uns in der Kirche. Natascha Rastova sucht um Vergebung dafür, dass sie versuchte, mit eben jenem Anatol Kuragin durchzubrennen. Voller Buße für ihr Fehlverhalten betet sie aufrichtig gemeinsam mit dem Diakon.
In Frieden, alle gemeinsam, ohne Unterschied des Standes, ohne Feindseligkeit, vereint in brüderlicher Liebe. Lasset uns beten.
Dann wird der Gottesdienst unterbrochen durch den Priester, der ein Gebet lesen wird, das gerade erst vom Synod eingegangen ist. Ein Gebet um die Rettung Russlands vor dem feindlichen Überfall.
Herr der Herrscher, Herrgott unseres Heils, begann der Priester mit jener klaren, unprätentiösen und sanften Stimme, mit der nur die slawischen Geistlichen lesen und die auf das russische Herz so unwiderstehlich wirkt. Herr, Gott der Herrscharen, Gott unseres Heils, sieh nun herab in Gnade und Barmherzigkeit auf dein demütiges Volk und in deiner Menschenliebe erhöre uns, erbarme dich unser und sei uns gnädig. Der Feind, der dein Land in Aufruhr versetzt und das ganze Universum verwüsten will, hat sich gegen uns erhoben. Gesetzlose Menschen haben sich zusammengerottet, um dein Erbe zu zerstören. Dein teures Jerusalem, dein geliebtes Russland zu verwüsten, deinen Tempel zu schänden, die Altare zu stürzen und unser Heiligtum zu schmähen. Wie lange, Herr, wie lange noch sollen die Sünder frohlocken? Nimm dein Schwert und Schild und erhebe dich uns zur Hilfe, auf dass Schmach und Schande über diejenigen kommen, so uns übel wollen, auf dass sie im Angesicht deines getreuen Heeres sind wie der Staub im Angesicht des Windes, und ein starker Engel sie beschäme und verjage, auf dass ihnen ein Fallstrick entstehe, den sie nicht kennen, und ihre Falle, die sie versteckt haben, sie umfange, auf dass sie vor die Füße deiner Knechte fallen und unsere Krieger sie zertreten mögen. Herr, mögest du nicht ermatten zu retten im Großen und Kleinen. Du bist Gott, möge der Mensch sich nicht erheben gegen dich. In dem Zustand seelischer Offenheit, in dem sich Natascha befand, musste dieses Gebet stark auf sie wirken. Sie hörte ein jedes Wort vom Sieg Mose über Amalek und Gideon über Midias und David über Goliath und über die Zerstörung deines Jerusalem. Und sie bat Gott in eben der sanften und weichen Gestimmtheit, von der ihr Herz übervoll war. Doch sie verstand nicht sehr gut, worum sie Gott in diesem Gebet bat. Mit ihrer ganzen Seele nahm sie teil an der Bitte um den rechten Geist, die Stärkung der Herzen durch den Glauben, die Hoffnung und ihre Inspiration durch Liebe. Doch um das Zertreten ihrer Feinde unter den Füßen konnte sie nicht beten, wo sie doch wenige Minuten zuvor sich nur gewünscht hatte, mehr von ihnen zu haben, um sie zu lieben, für sie zu beten. Aber an der Richtigkeit des kniefälligen Gebets, das gelesen wurde, konnte sie genauso wenig zweifeln.
Einen teuren Menschen kann man mit menschlicher Liebe lieben, doch einen Feind kann man nur mit göttlicher Liebe lieben.